müsst wissen, während dieser Zeit hat der König Ahab nach Elia gesucht. 3 Jahre lang. So, wo ist er, der wieder kommen wird und sagt, es darf wieder Wasser geben? Und seine Frau, die Königin Isabel hat in der Zeit versucht, alle anderen Propheten, die sich noch zu Jahwe, zum Gott Israels bekannten, zu töten. Viele, viele sind umgekommen in dieser Zeit. Man hat fast gedacht, eigentlich sind alle wahren Propheten Gottes gestorben, außer Elia, der sich versteckt hielt. Und tatsächlich, als er dann wieder zu Ahab kommt, gibt es dieses große Aufeinandertreffen zwischen Gott, dem Gott Elias, dem wahren Gott Israels, und den Götzenpriestern, den Baal verehrten. Und das ist so die berühmteste Geschichte, würde ich sagen, von Elia, wie sie auf dem Berg Karmel sind und sie ein Opfer auf den Altar bringen und sagen, welcher Gott der wahre ist, der wird jetzt mit Feuer dieses Opfer verzehren. Aber die Priester Baals, 400 an der Zahl, versuchen alles, damit ihr toter Gott sie doch erhört und nichts passiert. Und Elia schüttet sogar dann im Nachhinein noch Wasser auf diesen Altar und trotzdem verzehrt der lebendige Gott mit Feuer das Opfer, um zu zeigen, ich bin der Gott, der wahre Gott Israels. Und jetzt steigen wir in die Geschichte ein, nachdem nachdem es wieder angefangen hatte zu regnen, nachdem das alles passiert ist, die Baalspriester sind umgebracht worden. Also ihr habt hoffentlich so einen Kontext davon, was für ein Mann das eigentlich war. Umso überraschender, was wir jetzt lesen, in den ersten 5 Versen vom Kapitel 19, 1. Königebuch. Ich werde insgesamt die 18 Verse lesen, aber wir teilen das so in 3 Schritte ein. Also zunächst 1. Könige, Kapitel 19, 1 bis 5. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan und wie er die Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten: Die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht einem von ihnen gleich mache. Die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit deinem Leben nicht einem von ihnen gleich mache. Vers 3. Da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, das zu Juda gehört, ließ er seinen Diener dort zurück und ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen einzelnen Ginsterstrauch hin und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist es genug, Jahwe, sagte er. Nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich hin und schlief unter dem einsamen Ginsterbusch ein. Jetzt ist es genug, Jahwe. Nimm mein Leben von mir. Elia ist nach all dem, was er mit Gott erlebt hat, konfrontiert worden mit wohl dem Schlimmsten, mit dem man konfrontiert werden kann. Er muss um sein Leben fürchten und er flieht, als er das hört. Ihr müsst wissen, das Nordreich Israels, wo er sich befand und der König Ahab regierte, aus diesem Nordreich fliehte er über 100 Kilometer nach Beersheba. Beersheba befindet sich ziemlich im Süden Israels, im Wüstengebiet, in dem Königreich Juda zu der Zeit. Also er wollte so weit weg wie möglich vom Machtbereich der Königin Isabel und Ahab. Und als er dann so weit geflohen ist, ist er dann trotzdem nochmal weiter rein in die Wüste, hat seinen Diener hinter sich gelassen und war so, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Was ist, wenn dir dein Friede geraubt wird? Wenn du für Gott Dinge tun möchtest, wenn du mit Gott lebst und trotzdem plötzlich eine Botschaft kommt, eine Nachricht kommt, Gedanken in deinem Kopf sind, die dir deinen Frieden rauben. In meinem Leben war es so, in der Pastorenausbildung, die ich vor ein paar Jahren machen durfte in der Christusgemeinde, da war ich ein bisschen überwältigt, muss ich sagen. Ich durfte verschiedene Angebote verantworten, zum Beispiel die Glaubenskurse, die wir hatten, oder ich durfte für die jungen Erwachsenen ein Programm aufbauen, aber dann auch Predigtdienste und vor allem die Jugendgruppe, die durfte ich leiten. Und ich weiß noch, als ich eines Freitags und der Jugendabend so vorbei war, die Tür abschloss und vor der Gemeinde stand und ich war so richtig leer in dem Moment. Ich hatte gefühlt nichts mehr zu geben. Ich hatte so eine Leere in mir, die mich Gott fragen ließ, so, was ist gerade los? Warum geht es mir nicht so gut? Wo ist mein Frieden hin? Eigentlich war das ein ganz normaler Abend, aber ich habe gemerkt, wie ich so angefangen habe zu überlegen, meine Freunde führen ein entspannteres Leben als ich. Die sind nicht jeden Freitag hier abends mit so und so vielen Jugendlichen unterwegs, sondern die sitzen und genießen ihr Wochenende nach ihrer geschafften Arbeitswoche. Und ich merkte, wie innerlich so ein Suchen begann. Ich wusste, ich konnte jetzt nicht einfach nach Hause gehen und mich ins Bett legen. Ich hätte da lange, lange wach gelegen. Und dann bin ich so in die Innenstadt gefahren und bin bis 2-3 Uhr morgens einfach nur rumspaziert. Ich wollte so sehen, was machen die anderen Menschen so eigentlich an einem Freitagabend. Und ich wusste, ich will nicht jetzt zum Beispiel auf dem Kiez, auf der Reeperbahn auf einmal feiern gehen, aber ich merkte, das, was ich im Moment habe oder was ich im Moment erlebe, das gibt mir auch gerade keinen Frieden. Und dann war ich irgendwann so um 2 Uhr morgens am Hafen, stand da ganz so nachdenklich, bis ich so den Punkt erreichte, ach Philipp, geh einfach nach Hause. Geh einfach nach Hause, für heute ist genug. Du findest anscheinend gerade noch nicht so die Antwort auf die Frage, wo ist dein Frieden hin? Und vielmehr möchte ich in diesem ersten Abschnitt, zu diesem ersten Abschnitt oder diesen ersten Punkt gar nicht sagen, außer dass wir wahrnehmen, auch mit Gott sind wir nicht immer nur auf Wolke 7 mit dem Frieden, der uns ganz und ganz erfüllt. Sondern ich glaube, jeder von euch kennt das auch, dass mal der Frieden geraubt wird. Und wenn du vielleicht momentan so an die Weltgeschehnisse denkst, raubt dir das den Frieden? Was du für Geschichten hörst von Kriegen oder von Skandalen, die raubt das den Frieden? Oder vielleicht ist es auch gerade deine persönliche Situation in deiner Ehe oder in deiner Familie. Du merkst, es raubt dir den Frieden, wie gerade du und dein Ehepartner miteinander umgehen. Oder wie eins deiner Kinder oder jemand deiner Verwandten so den für Unfrieden stiftet in der Familie. Und du merkst, in deinem Herzen macht das auch was mit dir. Oder du bist eher einsam, weil du zum Beispiel jetzt keine Partnerin hast oder keinen Partner hast und merkst, wie du nachts oft wach liegst und denkst, Gott, siehst du mich eigentlich auch mit meiner Situation, mit meiner Einsamkeit? Vielleicht bist du schon lange in einem Job, wo du denkst, gibt es nicht noch einen anderen für mich, weil ich fühle mich da gerade gar nicht mehr wohl. Das sind nur ein paar Beispiele, die uns zeigen können, wie unser Frieden oft umkämpft ist. Vielleicht nicht so extrem wie in Elias Situation, aber doch fragen wir uns Gott, wo bist du in dieser Situation? Und so lesen wir mal die nächsten 3-4 Verse der Geschichte von Elia. Wir lesen nochmal weiter, 1. Könige 19, Abvers 5 bis 9. Also dann legte er sich hin und schlief unter dem einsamen Ginsterbusch ein. Da rührte ihn auf einmal ein Engel an und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, sah er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Stein gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel Jahwes kam noch einmal und weckte ihn. Steh auf und iss, sagte er, du hast einen weiten Weg vor dir. Er erhob sich, aß und trank und machte sich auf den Weg. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch gehen konnte, bis er zum Gottesberg Horeb kam. Er ging in die Höhle dort und legte sich schlafen. Steh auf und iss. Ich liebe das, wie Gott in dieser Situation auftritt. So ganz lieb und fürsorglich. Erstmal gar nicht konfrontierend mit dem, was gerade passiert ist oder warum Elia sich hier in der Wüste befindet, sondern als allererstes versorgt Gott ihn mit dem, was er braucht. Er versorgt ihn mit Essen, mit Trinken, aber sagt, lässt ihn auch wieder schlafen, weckt ihn wieder auf, versorgt ihn wieder. Auf eine sehr, sehr schöne Art. Und da steckt tatsächlich noch mehr drin, als nur, dass in dem Moment er so versorgt wird, sondern ich glaube, Gott möchte ihn in dem Moment auch erinnern, ich bin noch immer bei dir. Ich habe ja vorhin zusammengefasst, dass Elia schon mal erlebt hat, wie Gott ihn versorgt hat. Er war schon mal in der Wüste, er hat schon mal alleine dort gelebt und Raben kamen, haben ihn versorgt. Und dann hat er auf wunderbare Art und Weise erlebt, wie die Witwe ihn versorgt hat. Es war so eine Erinnerung an ihn, von Gott, ich bin noch da, ich versorge dich. Ein sehr, sehr schönes Bild. Und das geht sogar ja, so über die ganze Bibel hinweg, weil, wie wir hören, geht er ja 40 Nächte oder 40 Tage und 40 Nächte lang dann noch weiter. Und wer so die Geschichte davor von dem Volk Israel kennt, das erinnert einen auch daran, Gott ist nicht nur in dem Fall der Gott für Elia, der Elia immer so wundersam versorgt, sondern er ist ein liebevoller, versorgender Gott. Er hat das schon die ganze Geschichte bisher hindurch bewiesen. Das Volk Israel war 40 Jahre lang in der Wüste und Gott versorgte sie. Jeden Morgen neu wachten sie auf und als der Tau weg war, waren da diese Samen, das Manna, was sie verarbeiten konnten. Manchmal gab es sogar Vögel vom Himmel, Wachteln. Er hat das Volk 40 Jahre lang versorgt. Gott, wenn wir eins über ihn wissen, ist, er sorgt für seine Kinder. Das ist in dem Fall nicht mehr nur der große Glaubensheld Elia, mit dem Gott so umgeht, sondern Gott geht mit seinem Volk so um. Und das ist ein Bild auch dafür, dass er auch mit dir und mir so umgehen möchte. Dass er uns versorgt. Und in dem Moment, als er von Gott so in der Wüste versorgt wird, darf ihn das erinnern. Und deswegen so der erste Ermutigung auch an dich, wenn du gerade sogar in einer Situation bist, wo dir der innere Frieden geraubt wurde, in Dankbarkeit sich zu erinnern, Gott, wo warst du eigentlich schon überall in meinem Leben? Wie hast du mich schon so geführt und versorgt? Ich weiß, im Moment fühlt es sich gar nicht so an, weil mein Frieden weg ist, aber wenn ich mich zurückerinnere, da warst du doch für mich da. Und auch jetzt, in diesem Moment, fallen mir doch wieder Dinge ein. Danke, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Danke, dass ich Essen habe. Das ist so ein sehr, sehr natürlicher Moment, an den Gott ihn hier erinnert. Und ich muss da immer an die Geschichte von einem sehr, sehr engen Familienfreund von mir denken. Und zwar ist er tatsächlich auch aus dem Iran und ist nach Hamburg gekommen und erstmal in einem Flüchtlingscamp gewesen. Aber durch Beziehung mit der Gemeinde hat er meine Mutter kennengelernt und ist praktisch bei uns zu Hause eingezogen in einem Zimmer. Und er hat das immer so beschrieben, er startet gerade nicht bei Null, er startet bei Minus, weil er nicht mal die Sprache kann. Und er musste sich das ziemlich hart erarbeiten, aber er hat mich sehr inspiriert. Am Anfang, weiß ich noch, haben wir auf Englisch immer geredet und dann irgendwann wurde sein Deutsch besser als sein Englisch und mein Englisch ist auch nicht so gut wie mein Deutsch, deswegen habe ich mich gefreut, dann mit ihm auf Deutsch zu sprechen. Er hatte schon eine Ausbildung, ein Studium im Iran und dann hat er hier, als er die Sprache besser beherrschte, auch angefangen, dieselbe Ausbildung, demselben Beruf wieder nachzugehen. Aber erstmal war es nur ein Praktikum. Und er hat ein Jahr lang unbezahlt in diesem Praktikum gearbeitet. Mit der Hoffnung, dass vielleicht daraus etwas entstehen könnte. Oh, und ich weiß noch, wie sein Herz gebrochen war, als am Ende des Praktikums sie ihn nicht übernommen haben, ihn nicht übernehmen wollten. Das Einzige, was sie ihm angeboten haben, und er hat wirklich sein Bestes gegeben, war, dass er ein weiteres Jahr lang noch ein Praktikum machen kann, aber unbezahlt. Und er war dieses Jahr nicht mehr so motiviert. Aber er hat tatsächlich Ja gesagt. Er hatte keine wirklich anderen Optionen gesehen. Er wusste, dass ihm das schon ein bisschen hilft, zu lernen, wie hier in Deutschland der Beruf funktioniert, den er im Iran ausgeübt hat. Und am Ende dieses Jahres, dieses Praktikums, haben sie ihm tatsächlich eine duale Ausbildung angeboten. Und er war überglücklich. Natürlich war das nicht gut, wie sie ihn behandelt haben, das fühlt sich sehr an wie Ausnutzen. Aber wie Gott dann trotzdem so die Herzen weich gemacht hat und er in dem Beruf, den er schon konnte, jetzt nochmal lernen durfte, währenddessen arbeiten durfte. Und dann hat er praktisch ja, die Ausbildung nach mehreren Jahren auch abgeschlossen, arbeitet jetzt in dem Beruf. Ich liebe es, ihn zu treffen, weil ich so Gottes Versorgung in seinem Leben sehe. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein, bin ich ehrlich. Wie er so vom Minus, als er hier ankam, mittlerweile mit Frau und zwei Kindern im Osten Hamburgs lebt und ja, seinem Beruf nachgeht. Eine Geschichte, wo ich Gottes Versorgung so nicht in meinem Leben, aber ganz nah erleben durfte. Also zu diesem zweiten Bibelabschnitt oder zu diesem zweiten Punkt die Frage an dich: Wo hat Gott dich versorgt? Wie hat Gott dich bisher geführt? Und jetzt kommt der längste, der letzte Bibelabschnitt. Der ist 1. Könige 19, ab Vers 9 und dann bis 18. Denn wie endet die Geschichte jetzt für Elia? Er ging in die Höhle dort und legte sich schlafen. Plötzlich kam das Wort Jahwes zu ihm. Was machst du hier, Elia? Vers 10. Mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt, sagt er. Die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sagte Jahwe: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor mich hin. Pass auf, Jahwe wird an dir vorübergehen. Da kam ein heftiger Sturm herauf, der Felsen aus den Bergen riss und vor Jahwe zerschmetterte. Doch Jahwe war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, aber Jahwe war nicht im Beben. Nach dem Erdbeben ein Feuer, doch Jahwe war nicht im Feuer. Nach dem Feuer der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel und stellte sich in den Eingang der Höhle. Da fragte ihn eine Stimme: Was tust du hier, Elia? Er sagte: Mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt, denn die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein, und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sagte Jahwe zu ihm: Geh den Weg durch die Wüste wieder zurück. Geh bis nach Damaskus und salbe dort Hazael zum König über Syrien. Dann sollst du Jehu, den Enkel Nimshi, zum König über Israel salben. Und schließlich Elisha, Ben Shaphat aus Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stelle. Wer dann dem Schwert Hazaels entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisha töten. Ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, die sich nicht vor Baal hingekniet und sein Bild nicht geküsst haben. Okay, das war wirklich der längste Text. Gott begegnet Elia auf wunderbare Weise. Er spricht mit ihm. Er gibt ihm einen Auftrag. Dieser Berg Horeb ist ein bekannter Berg. Man nennt ihn auch den Berg Sinai. Das ist tatsächlich der Berg, wo auch das Volk Israel Gott auf wundersame Weise begegnet sind. Als Gott wie Feuer auf den Berg kam und nur Mose sich traute heranzutreten, sogar auf dem Berg war, Gott begegnete. Und Mose trat wirklich in die Gegenwart Gottes. So sehr, dass als er wieder umkehrte, sein Gesicht leuchtete, weil er so Gott begegnet ist. Aber Elias Begegnung ist ernüchternd, muss ich sagen. Es ist nicht so ein Happy End, wie man sich vielleicht gerade vorstellen würde bei der Geschichte. Elia begegnet Gott und erkennt ja Gott auch als denjenigen, der Feuer schon auf den Altar hat regnen lassen. Aber in dem Fall ist ja Gott gar nicht derjenige, der sich ihm vorstellt als der, der die Erde zum Beben bringt oder der Feuer fallen lässt, sondern er ist ein Gott, der so ein dahinschwebendes Schweigen, so ein Ton von sich gibt. Darin ist Gott. Gott offenbart sich Elia anders als zuvor. Er offenbart sich Elia anders, als er sich davor auch dem Volk Israel am Berg offenbarte. Dass Gott mächtig ist, das wusste er schon. Aber was ist Gott noch? Gott ist sein Gott, der ihn wieder zurückrufen möchte auf den Weg, auf dem er doch gekommen ist. Elia hatte sich offensichtlich verrannt. Er ist so weit weggerannt von dem Gebiet, wo er eigentlich sein sollte, dass Gott jetzt, nachdem er ihn versorgt hat und wieder zu Kräften kam, ihm begegnet und sagt, geh zurück durch die Wüste. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Und er soll diese neuen Könige salben, er soll eine neue Ordnung einsetzen, damit alles wieder mehr in Ordnung kommt. Er soll auch einen Nachfolger einsetzen, den Elisha. Und Gott spricht ihm auch zu, du bist gar nicht alleine. Warum bist du so selektiv gerade in deiner Sicht, als ob alles vorbei wäre, alles ganz schlimm wäre? Ja, da sind Morddrohungen dir gegenüber. Elia wiederholt sich ja sogar zweimal, sagt, wie schlimm alles gerade ist. Aber Gott sagt ihm erstens, du bist gar nicht alleine. Ich habe noch über 7000 Propheten übrig gelassen. Aber vor allem sagt er Elia, kehr wieder um. Kehr wieder um auf deinem Weg. Und das ist etwas, was wir oft in der Bibel sehen. Die bekannteste Geschichte ist wahrscheinlich die von dem Propheten Jona, der auch im Auftrag für Gott unterwegs sein sollte und er hat sich auch völlig verrannt. Aber mit dem ging Gott nicht so sanft um. Den hat er wirklich im Sturm durch den Fisch zurückgebracht auf den Weg, auf dem er sein sollte. Bei uns, wenn unser Frieden geraubt wurde und wenn Gott uns nochmal neu daran erinnert, dass er für uns ist, dass er uns versorgt, ist der letzte Schritt, dass er uns wieder neu ausrichtet. Dass wir an einem gewissen Punkt wieder rauskommen aus diesen selektiv eher negativen Gedanken, die wir haben, und er uns sagt, es geht weiter. Du bist jetzt wirklich durchs ganze Land gereist, um wegzurennen vor dir selbst oder diesen negativen Gedanken. Ich bin noch mit dir. Ich habe einen Weg für dich. Und das ist so die Überschrift für diesen letzten Punkt für mich. Auf welchen Weg will Gott uns führen? Wenn du merkst, dein Frieden wurde dir geraubt, ist das ein toller Moment, um nochmal neu mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wo möchtest du mich eigentlich gerade hinhaben? Stehe ich gerade am richtigen Punkt oder warum ist mein Frieden so weit weg? Hast du einen neuen Weg für mich? Dann führ mich dorthin. Das ist eine tolle Möglichkeit, so demütig oder auch schmerzhaft das manchmal ist, wenn wir uns von Gott erstmal fernfühlen, aber es ist eine tolle Möglichkeit, wirklich nochmal in eine Begegnung mit ihm zu kommen. Dem allmächtigen Gott, der aber doch so leise manchmal zu uns spricht. Und er möchte uns auch helfen, dass unsere Gedanken wieder neu ausgerichtet werden auf ihn. Denn er ist ja nicht nur der Gott des Alten Testaments, er ist der Gott, der sich offenbart hat durch Jesus Christus im Neuen Testament. Er ist der, der schon angekündigt wurde von dem Propheten Jesaja. Er ist der Friedefürst. Er möchte in unserem Herz unser Herz regieren mit seinem Frieden. Das ist immer sein Ziel. Das heißt nicht, dass wir uns verurteilen müssen, wenn unser Frieden mal weg ist und denken, nein, was bin ich für ein schlechter Gläubiger. Aber er möchte uns umso mehr immer wieder seinen Frieden schenken und zu zeigen, was für einen Unterschied es macht, wenn er unser Herz regiert. Und Paulus, der Apostel des Neuen Testaments, der fasst das einmal gut zusammen, was für einen Herzenskampf wir doch haben, wenn es um Thema Frieden geht, steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, der Vers 4. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art. Es sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Was für Festungen? Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Wir sind so umkämpft, auch heutzutage in dieser Zeit. Alles will unsere Aufmerksamkeit, alles will unsere Gedanken ablenken. Und immer wieder will Gott als der Friedefürst, der unser Herz regiert, uns ausrichten. Schau doch auf mich, ich versorge dich. Schau doch auf mich, ich führe dich wieder neu. Du darfst alle Gedanken unter Christus stellen. Wenn es einer Lüge gleichkommt, die nicht der Erkenntnis Christus entspricht, aus so einer Lüge kann Unglauben entstehen und dann auch letztlich Unfrieden. Aber zu sehen, nein, was ist die Wahrheit, die Jesus sagt? Weil aus der Wahrheit Jesu, da kommt wieder neuer Glaube und dann kommt auch wieder Frieden. Und Jesus selbst hat es uns so schön vorgelebt, wie er im Sturm schlief und sie ihn aufweckten und sagten, siehst du nicht, was hier los ist? Aber er hatte einen Frieden in sich, er wusste, sein Vater im Himmel, der herrscht über Sturm und Wasser. Als sein enger Freund Lazarus starb und alle sagen, komm schnell, wusste er, auch wenn ich 2-3 Tage mir noch Zeit lasse, mein Gott, mein Vater kann Lazarus von den Toten wieder auferstehen lassen. Und als er im Garten Gethsemane war und wirklich umkämpft war, er hatte so einen Kampf um seinen Frieden, dass er ja sogar Blut schwitzte und so damit rang. Aber am Ende wusste er, ach, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Mein Vater wird auch mit mir sein durch diese leidvolle Zeit und wird mich auferwecken von den Toten zur Hoffnung und zum Leben für alle. Auch für dich und mich heute. Jesus hat es uns nicht nur vorgelebt, sondern er hat letztlich die Hoffnung, das Leben für uns erwirkt. Dass wir tatsächlich sagen können, das ist nicht nur irgendein naiver Glaube, den wir versuchen, unseren Frieden zu gewinnen. Nein, da ist eine lebendige Hoffnung. Jesus Christus, der damals war, der heute auch ist und erfahrbar ist an diesem Morgen. Der erfahrbar ist durch seinen Frieden. Und so möchte ich gern zum Ende für uns einmal beten. Und wir können das machen, indem wir